Bevor wir mit der eigentlichen Podcast-Folge loslegen, mag ich dich ganz, ganz herzlich zu unserem traumasensiblen Dezember einladen. Der Dezember und gerade die Weihnachtszeit ist für viele Queens, Kings, Queens leider oft gar nicht so die besinnliche und schöne Zeit, sondern eben oft eine schwierige, eine dunkle, eine potenziell auch triggernde Zeit, wo einfach viele Erinnerungen und Dinge hochkommen. Und deswegen haben wir dieses Jahr nicht nur unseren Online-Kongress, sondern einfach den gesamten Dezember zum traumasensiblen Dezember gekürt. Das heißt, du hast, wenn du dich anmelden magst, den gesamten Dezember quasi einen Adventskalender, der aber nicht nur bis zum 24. geht, sondern bis zum 31. Das heißt, vom 1. bis 31. Dezember bekommst du jeden Morgen einen traumasensiblen Impuls von uns mit ganz, ganz vielen tollen SpeakerInnen, die die Türchen für dich, für uns gefüllt haben mit Workshops, mit Speakings, mit Impulsen, mit Selbstregulationsübungen. Ganz viel zum Mitmachen, zum Mitdenken, zum Reflektieren, zum Wachsen. Und dann gibt's ergänzend zum Adventskalender vom 16. bis 22. wieder auch unseren Online-Live-Kongress. Das heißt, in diesen 7 Tagen kriegst du anstatt deiner täglichen Türchen morgens mit Videos zum Anschauen, kannst du 2-mal am Tag live dabei sein, wie wir von einmal um 14 und einmal um 19 Uhr mit SpeakerInnen live sprechen, live aufzeichnen und du kannst live deine Fragen direkt deinen LieblingsspeakerInnen stellen. Wir sind wirklich komplett bunt dieses Jahr von den unterschiedlichsten Themen, von Traumata, Therapie, Kunsttherapie, Tanztherapie. Wir haben auch ganz viele Betroffene, also Queens, die selber sprechen. Wir haben wundervolle SpeakerInnen mit dabei, unter anderem Dami Schaar, Verena König, Dr. Milena Hauptmann. Wir haben KünstlerInnen mit dabei, Morgane, Claudia von der Lind. Also wir sind ganz, ganz groß dieses Jahr und ich freue mich riesig, wenn wir gemeinsam dieses Jahr den Dezember ein bisschen anders gestalten als sonst, traumasensibel, mit ganz, ganz viel Wachstum. Wenn du magst, klick gern auf die Shownotes, geh auf unsere Webseite survivorqueens.de oder noch ein /Kongress hinten dran, dann landest du direkt bei uns auf der Kongressseite. Meld dich an, du kannst komplett kostenlos dabei sein, wenn du magst, oder ein Ticket für einen Preis deiner Wahl kaufen. Ganz wichtig, es gibt keinen Kaufdruck, es gibt keinen Stress, egal ob du 0 Euro oder 150 Euro für dein Ticket zahlst. Du bekommst alle Aufzeichnungen dauerhaft zur Verfügung. Die Türchen löschen sich nicht nach 24 Stunden. Du bekommst die Aufzeichnung vom Adventskalender und vom Online-Kongress und kannst es ganz entspannt in deinem Tempo entweder dieses Jahr oder auch im nächsten Jahr noch schauen. Und damit freue ich mich, wenn wir uns beim traumasensiblen Dezember im Adventskalender oder eben auch beim Online-Kongress sehen. Und nun ganz viel Freude mit der Folge. In der heutigen Podcast-Folge werde ich mit der Erfahrungsexpertin und Mitglied im Betroffenenrat Rheinland-Pfalz über ganz viele Themen sprechen, unter anderem über ihre persönliche Geschichte, wie sie mit 18 schon Mitglied im Betroffenenrat geworden ist, wie ihr Weg dorthin war damals und wie sie die Arbeit heute im Betroffenenrat erlebt. Sie erzählt uns ganz viel darüber, über den Alltag der Arbeit und macht auch Mut dazu, sich selber zu bewerben, wenn man denn mag. Ananya, gibt's noch was, was ich vergessen habe, was ganz wichtig ist, was wir in der Folge heute noch besprechen?
Ich habe dazu nichts mehr hinzuzufügen.
War auch eine ganz schön lange Folge, ich glaube. Einfach viel Freude und Neugierde beim Hören, oder?
Genau.
Hallo und herzlich willkommen hier beim Survivor Queen Podcast, der Podcast von und für Betroffene von sexualisierter Gewalt. Im Podcast hier erwarten euch ganz viele Mutmachgeschichten von Survivor Queens, Kings und Queens. Genau solch eine Geschichte hören wir heute von unserem Gast Ananya Kantaschai. Da sprechen wir gleich drüber. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Eine kurze Info an alle, die vielleicht den Podcast hier zum ersten Mal hören oder vielleicht einfach eine Erinnerung. Wie immer ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr beim Hören auf euch achtet. Wenn ihr merkt, irgendwie wird was zu viel oder irgendwas berührt eure ganz persönliche Lebensgeschichte, dann schaut, dass ihr euch was Gutes tut. Vielleicht macht ihr eine Pause, vielleicht steht ihr auf, vielleicht hört ihr die Folge wann anders, mit wem anders weiter, ne? Vielleicht mit FreundInnen, TherapeutInnen, anderen Menschen. Vielleicht braucht es aber auch einfach gerade irgendwie eine Regulationsübung, so eine deiner Wahl. Da gibt es ja ganz, ganz viele, die man so machen kann. Also ist ganz wichtig, dass du dich durch keine unserer Folgen hier im Podcast irgendwie durchquälen und durcharbeiten musst, weil du denkst, das muss man so machen, das gehört sich so, sondern wirklich, dass du den Podcast und gerade solche Mutmach- und persönlichen Geschichten wie heute von Ananya, dass du da für dich das meiste mitnimmst und zwar in einem, ich sag mal, regulierten Status, wo du einfach auch da sein, zuhören und lernen kannst. Und damit ganz, ganz viel Freude und Neugierde bei der heutigen Folge. Ich bin Mai Nguyen, Traumatherapeutin, Gründerin der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation. Und ich freue mich riesig, heute für euch hier vor dem Mikro Ananya begrüßen zu dürfen. Hallo Ananya, schön, dass du da bist.
Hallo. Ich freue mich richtig, hier zu sein.
Ich freue mich auch, dass du es geschafft hast, dass du die Zeit genommen hast und uns heute über deine und eure Arbeit beim Betroffenenrat erzählen wirst.
Ja, gerne, ja. Ich freue mich auch für die Einladung. Bin ein bisschen aufgeregt heute.
Das ist voll in Ordnung, das gehört dazu, glaube ich. Magst du ein bisschen was zu dir über dich erzählen, wer du eigentlich bist?
Ja. Also, mein Name ist Ananya, genau. Ich werde nächste Woche 21. Meine Pronomen sind sie. Genau, und bin ja seit einem Jahr in Bonn und studiere hier Germanistik und Jura.
Und du Kombi.
Ja, da bin ich so ein bisschen reingerutscht, ehrlich gesagt. Weil ich unbedingt nach Bonn musste, da ich hier die Wohnung hatte. Und habe ich ganz, ganz viele Fächerwahlen angeben müssen und bin halt hier reingerutscht. Aber ich finde, dass es sehr, sehr gut passt. Genau, da das auch so ein bisschen ergänzend zu der Arbeit im Betroffenenrat einfach eine schöne Abwechslung ist, aber gleichzeitig auch ich viel mitnehme und auch in die Arbeit mitgeben kann. Und im Betroffenenrat bin ich, seitdem ich 18 bin, tatsächlich frisch 18 geworden. Genau, mache das jetzt quasi schon seit 2 Jahren, was mich sehr überrascht.
Ich finde das total krass, als du mir das erzählt hast im Vorgespräch, dass du wirklich quasi mit 18, du hast vom Betroffenenrat gehört und beschlossen, ja, ich bewerbe mich da mal. Und jetzt bist ja. Du einfach quasi deine ersten 2 Jahre Volljährigkeit, schon ja. So krass aktiv. Vielleicht magst du uns da mal ein bisschen erzählen, wie bist du überhaupt drauf gekommen, dich da zu bewerben und dann auch noch, ich sag mal in Anführungsstrichen, so jung?
Also ich war schon immer sehr engagiert in der Schule und jugendpolitisch engagiert und genau, hab's wie auch immer bis zur Landesschülerinnenvertretung Rheinland-Pfalz geschafft. Und genau, da habe ich irgendwie durch Zufall eigentlich es zu einer Podiumsdiskussion geschafft oder zu einer Fachtagung des Kinderschutzbundes. Und stand dann da und habe vor ganz vielen Leuten und PolitikerInnen dann so ein bisschen meine Geschichte erzählt, auch zum Thema Schule. Und wurde so ein bisschen quasi entdeckt. Und dann hat mein Kollege mir aus der Landesschülerinnenvertretung die Bewerbung für den Landesbetroffenenrat Rheinland-Pfalz geschickt. Und ich war so, ach, ja. Ja, das klingt ganz gut und ich finde es toll, dass es so etwas gibt. Und habe mich da einfach mal beworben und nicht so viel dabei irgendwie wie was gedacht. Und wurde dann tatsächlich genommen, und bin auch die Jüngste gewesen und bin es immer noch. So war das mein Weg hier rein, ja. Und jetzt bin ich hier.
Okay. Das heißt, für dich war es, ich sag mal, gar kein großer, also es klingt so, als ob du gar nicht groß drüber nachgedacht hast, oh, ist das sinnvoll oder nicht und was macht das mit mir, sondern es war einfach ein, guck mal, da kannst du dich bewerben und war ein, ach ja, mache ich.
Ja, ich glaube, so, das war so im Vordergrund, auch einfach von meiner jugendlichen Naivität. Und bei der ersten Sitzung war das für mich schon so, oh wow, ich bin hier gerade vor der Familienministerin und vor dem Referat und hier sind ganz, ganz viele Betroffene, die ähnlich oder die gleiche Geschichte haben wie ich. Ja, wahrscheinlich nicht die gleiche, aber eine ähnliche Geschichte haben wie ich und schon so viel mitbringen. Und ich bin da als 18-Jährige frisch aus der Schule raus. Was für Qualitäten habe ich eigentlich? Und ich glaube, also das, also da wurde mir erst so richtig bewusst, was ich da eigentlich gemacht habe und was das eigentlich jetzt bedeutet, angenommen worden zu sein. Und auch was, ja, für eine Verantwortung und Ehre das ist. Genau. Ja, weil ich mich, also ich immer so das Gefühl hatte, ich habe mich so ein bisschen durchgeschlagen und dadurch, dass man ja als Betroffener auch immer so sehr viel mit Selbstzweifel zu tun hat und auch überhaupt so dieses, bin ich überhaupt berechtigt, jetzt diese Therapie anzunehmen zum Beispiel? Oder bin ich gerade qualifiziert genug, diese Position anzunehmen? Und ich muss schon sagen, dass viele bei der KollegInnen da dieses Selbstbewusstsein schon mitgenommen haben und einfach aus ihrer Lebenserfahrung. Und es hat mich sehr, sehr inspiriert. Aber ich muss auch einfach ja zugeben, dass ich da in diese Aufgabe ja reingewachsen bin und
Hi.
immer noch sehr viel mit Selbstzweifel zu tun habe. Aber ist auf jeden Fall nicht mehr so wie am Anfang.
Danke, dass du da auch so authentisch mit uns auch über den Teil sprichst.
Ja. Ja, ich glaube, es ist, ich glaube, was mich so angetrieben hat, natürlich war dieses Thema ist so tabuisiert und ich habe auch schon immer viel mit so Vorurteilen zu kämpfen gehabt und dadurch, dass ich halt diesen Background habe, den ich habe, war es für mich halt sehr ein großes Anliegen, darüber offen zu sprechen, weil ich niemanden kannte, der eben auch Betroffene war oder ist, beziehungsweise war, genau. Und ja, ich glaube, das war so meine Motivation, meine erste. Und der Rest kam dann so mit der Zeit.
Ich kenne das gut so. Okay, man startet mit einem Grund, mit einem Why und merkt wieder, ach, da sind ja noch viel tiefschichtigere und noch andere, die sich
Ja.
erst auf dem Weg zeigen, ne?
Ja. Ich glaube, das war also auch ziemlich im Anfang von meinem Heilungsprozess. Ich war da erst seit einem Jahr in Therapie und irgendwie war das schon so, ich war davor beim Kinderschutzbund in Beratung, genau, und habe schon früh gemerkt, so, oh, das hilft mir irgendwie aktivistisch zu arbeiten und viel zu schreiben. Genau, dadurch ist dann auch ein Essay entstanden, das ich auch für euch veröffentlichen durfte. Und da habe ich eben gemerkt, okay, das hilft mir irgendwie, mich auszutauschen, meine Geschichte zu teilen. Und ich habe kaum negative Erfahrungen damit machen dürfen, weshalb ich mir dachte, okay, wenn das jetzt schon so gut angekommen ist, dann dann kann ich es auch noch mal weiterführen und vielleicht mich da auch ein bisschen stützen. Ja, und ich würde schon sagen, dass so der Betroffenenrat, also ich kann nur für mich persönlich sprechen, aber das war so eine Säule für mich, wo ich sagte, ja, da kann ich mich irgendwie so dranhangeln und die ganzen Downs, die ich bis hierher hatte, waren dann auch nicht so hart dadurch, dass ich den Betroffenenrat hatte. Macht das Sinn? Ja, ich glaube ja, schon. Ja, das war so meine Erfahrung damit und vielleicht auch ein weiterer Grund, warum ich immer noch dabei bin, beziehungsweise warum ich mich da so durchgeschlagen habe. Weil man dann schon so Gleichgesinnte hat.
Ja. Ja. Und du sprachst gerade von, dass du bei dir im Umfeld damals niemanden kanntest, die Ähnliches erlebt hat, und du sprachst auch von deinem Hintergrund. Magst du das ein bisschen näher erläutern? Nur wenn du magst.
Also, ich glaube, so als Migrakind auf einem Gymnasium, das ja schon sehr, ich habe sehr viele deutsche Freunde gehabt und auch so die Erfahrung, die ich machen durfte mit meiner eigenen Sexualität oder so, das war immer so sehr isoliert, weil die anderen irgendwie sich nicht so damit beschäftigt haben oder ich habe mich einfach so gefühlt, als wäre ich alleine mit. Und wenn ich dann das mal angesprochen habe, habe ich mich sehr beurteilt gefühlt. Also generell alles, was ich machte, so mal dieses Anpassen. Und dementsprechend war das auch, also das Thema ist ja schon super stigmatisiert und schambehaftet. Und aber zusätzlich dazu, dass man irgendwie schon von sich aus das Gefühl hatte, nicht immer dazu zu passen oder irgendwie ein bisschen aus der Reihe zu tanzen, hat es mir, glaube ich, nochmal erschwert, darüber zu sprechen. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da Raum gewesen wäre. Und nachdem ich dann eben das, also ja, meine Geschichte öffentlich gemacht hatte, habe ich natürlich sehr viele Nachrichten von jungen Mädchen bekommen und jungen Frauen, die mit mir ihre Erfahrung geteilt haben. Und das war halt wirklich auch so der Moment, wo ich dachte, okay, ich bin nicht alleine und es ist egal, welche Hautfarbe ich habe, aus welchem Background ich komme, welche Sprache ich spreche. Sexualisierte Gewalt ist so in jeder Lebensrealität irgendwie drin, egal ob jung, alt, arm, reich. Und das hat so für mich viel verändert, weil ich dann auch ja von heute auf morgen so ein bisschen das Gefühl hatte, eine Verantwortung auch dafür zu tragen, diese Geschichten zu haben von anderen. Und gleichzeitig, ja, durch dem, was passiert ist, ist halt so meine Jugend irgendwie so ein bisschen flöten gegangen.
Ja.
Das ist eben so. Und ja, das war so der Background dahinter.
Wow. Danke, dass du das noch erzählt hast. Ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, ne? Und ich meine, ja, wer hier schon länger zuhört, weiß ja auch von meinem Namen her, ne? Ich bin ja auch Migrantinnenkind, auch auf dem Gymnasium, auch sehr dörflich in Norddeutschland aufgewachsen. Und ja, da kann ich gerade ganz, ganz viel mit resonieren von dem, was du erzählst, Ananya, dass ja dieses sowieso schon anders sein und sich sowieso schon versuchen, irgendwie halbwegs dazu zu gehören und dann aber durch das Trauma und durch den Missbrauch sich noch abgetrennter und falscher und komischer zu fühlen, ja, kann ich, erinnert mich sehr auch an meine Jugendzeit.
Ja. Ich bin ja auch super froh, wir sind ja, ich bin jetzt bald 21 und es geht so, wir haben so eine Altersspanne von 40 Jahren, glaube ich. Genau. Unser ältestes Mitglied ist 64. Ich will nicht lügen, aber genau. Und ganz verschiedene Lebensrealitäten, verschiedene Erfahrungen, Lebensstandard und trotzdem ist man irgendwie so verbunden.
Ja.
Und ja, ich habe mich noch nie so verstanden gefühlt auch. Also es war immer so, ja, durch dass man irgendwie sowas erlebt hat, was nicht jeder erlebt hat, ich mich schon sehr isoliert gefühlt, aber jetzt irgendwie in diesem Rahmen ist das so einfach schön. Natürlich auch sehr traurig, also so ein bisschen beides,
Ja.
aber einfach das so zu erleben, dass man, egal welcher Background, sich für so etwas einsetzt. Und ich meine, wir sind ja mehr den Fokus auf Kinder und Jugendliche. Das ist ja nochmal so eine zerbrechliche Gruppe und meiner Meinung nach hat sie zu wenig Lobbyarbeit. Und für mich als junge Frau so ist es ja schon sehr schwer, feministische Themen irgendwie in die breite Masse zu tragen. Aber dann nochmal, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, das ist für mich immer so etwas, das ist so, ah, da ist ganz, ganz viel Wut auch drin. Und ich bin froh, dass ja, diese Wut irgendwie so einen Platz hat und einen Rahmen. Und ich mich da nicht gelähmt fühle, sondern eher so empowered, auch Dinge schaffen zu können. Und ja, irgendwie auch außerhalb von mir und meinem Ego und irgendwie so meiner Selbstverwirklichung etwas Positives zu tun. Ich glaube, das ist auch wirklich so ein Grund mit, warum die Arbeit im Betroffenenrat so bereichernd ist.
Ja, so das Kanalisieren der Wut, ne, und der Energie, dass die irgendwo hin kann und man weiß, man macht was besser für andere.
Ja.
Voll schön. Eine Frage, die mir gerade noch kam, einfach so ein bisschen wegen der Timeline, weil du ja recht jung warst. Auch da, ne, du musst nie Sachen beantworten oder kannst auch sagen, passt nicht, ne, aber. Was ich mich gefragt habe, ist, als du deine Geschichte veröffentlicht hast, warst du da noch in der Schule?
Ja.
Okay, wie war das für dich? Also einfach nur, weil ich gerade gedacht habe, boah, mit 18 und Abi, da ist man ja noch in der Schule. Wenn ich so zurückdenke an meine Schulzeit, kriege ich ganz schön Bammel, wenn ich mir vorstelle, dass die anderen bei uns auf dem Gimmi gewusst hätten, was mir passiert ist.
Ja, wieder. Ich habe nicht allzu viel darüber nachgedacht. Es gab ein Online-Magazin, was ich super dolle verfolgt habe, weil es erschaffen worden ist von einer Kolumnistin, die ich davor schon sehr viel gelesen habe. Und dann hat sie eben ihr eigenes Online-Magazin gemacht mit dem Konzept, ihre Leserschaft quasi schreibt die Geschichten und füllt dieses Magazin. Und da habe ich gerade ein halbes Jahr lang angefangen, in Beratung zu gehen. Und ich war 16 oder 17, 16, 17, 16, glaube ich. Und da habe ich wirklich auch nicht so viel drüber nachgedacht. Ich war so, ich möchte unbedingt etwas veröffentlichen. Und ich habe etwas zu sagen und ich habe ganz, ganz viel Wut. Also auch wieder so dieses Kanalisieren von Wut und Enttäuschung. Also es ging, klar, es ging auch so um den Missbrauch, aber nicht per se, also den Fokus da war mehr drauf, um was eigentlich mit meinem Umfeld passiert ist. Dass ich mich eben schon geöffnet habe. Und dann wie so eine heiße Kartoffel fallen gelassen worden bin. Und ich mir, glaube ich, auch so dachte, ja gut, was soll mir denn schon passieren? Also weniger Freunde kann ich jetzt nicht mehr haben, weil ist ja auch nicht mehr viel übrig. Aber das war so ein jetzt erst recht Moment und ich reclaime mir quasi meine Geschichte wieder und nehme sie aus diesem Schambehaften und also ich habe immer so das Gefühl gehabt, so als ich mich anvertraut habe, so dem so einem geheimen Setting, dass das schon so, obwohl es ja meine Geschichte war, aber es war, dass ich, also das Problem anderer, die haben das irgendwie so zerfetzt und auseinandergenommen. Und ich dachte, ich muss das jetzt irgendwie wieder zurückholen. Das ist ja, was mir passiert ist. Und deshalb hatte ich da auch nicht so viel Hemmungen, das zu veröffentlichen, weil ich mir so dachte, gut, es ist irgendwie schon da draußen, aber es ist falsch. Es ist faktisch falsch. Und ich habe nichts mehr zu verlieren, so. Und deshalb habe ich überhaupt nicht mit dieser positiven Resonanz danach gerechnet. Ich würde schon sagen, es hat so ein Stück weit auch so mein Leben auch verändert, indem ich halt gesehen habe, dass Schweigen absolut nichts bringt. Das war so mein Learning daraus. Und es sich immer lohnt, irgendwie die Wahrheit zu sagen. Oder meine Wahrheit zu sagen. Und ja, ich glaube, also zurückblickend, meine Schwester ist nämlich gerade in dem Alter, in dem ich das so alles erlebt habe. Ja, bin ich schon sehr stolz auf mich. Und ich muss dann auch schon sagen, oh, das war schon sehr mutig eigentlich. Weil wenn ich jetzt so mir vorstelle, dass meine Schwester das erlebt, möchte ich sie eigentlich schon sehr dolle beschützen und eigentlich ganz dolle festhalten und nicht mehr loslassen, weil ich mich ja schon auch sehr viel Negativen hätte aussetzen können. Ja, vielleicht habe ich da auch einfach sehr viel Glück gehabt dann am Ende.
Ja, vielleicht eine Mischung aus beidem. Also das
Ja.
vielleicht nicht zu viel Overthinking, vielleicht Glück gehabt, dass positive Reaktionen kamen. Und gleichzeitig ist es ja ganz oft, ne? Also wenn ich zurückschaue, ich meine, den Podcast hier machen wir jetzt auch schon seit 5 Jahren und ich habe 2 Jahre lang vorher darüber nachgedacht, ob ich den mache oder nicht. Ne? Ist die Welt ready für einen Podcast, in dem es im Prinzip nur um Trauma und Missbrauch geht und um die Aufarbeitung? Und ich hatte so Schiss vor einem Shitstorm und den habe ich bis heute nicht bekommen. Ne? Also vielleicht ist da auch manchmal mehr Erwartungsangst drinne als tatsächlich notwendig. Und deswegen, ja, muss ich ein bisschen schmunzeln und denke so, ach ja, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr von deinem weniger Overthinking mitnehmen können. So mein Vergangenheits-Ich.
Ja, also ich glaube, ich habe schon viel so darüber nachgedacht, aber erst so danach.
Dann ist ja schon zu spät, dann kann man, dann ist es zumindest schon passiert.
Es ist lustig, nämlich, dass du sagst, dass ich so dieses weniger Overthinking habe, weil ich glaube, alle meine Freundinnen können einfach bestätigen, dass ich so der größte Overthinker bin, den sie kennen.
Spannend.
Ja, aber ich glaube so, ja, wenn man irgendwie eine Motivation hat, dann sollte, und da die Chance, ich meine, ich hatte ja ein großes Glück, dass ich irgendwie so einen geschützten Rahmen habe, wo ich das veröffentlichen konnte und man mir auch Gehör verschafft hat, meine Stimme zu nutzen. Also ja, doch, vielleicht ist es einfach so beides, einfach diesen Start, den man selber machen muss und auch ganz, ganz viel Glück und Support von außen.
Und was ich mich auch gerade frage, so ein bisschen ist, und mein, das können wir, glaube ich, drüber philosophieren, aber ich meine, ich bin ja gar nicht so viel älter als du, in Anführungsstrichen. Ne? Ich bin jetzt 33, werde 34, also 12, 13 Jahre Unterschied haben wir. Und ich habe aber schon das Gefühl, dass in der Zeit, ne, also als ich 18 war zu heute, ganz schön viel passiert ist gesellschaftlich, ne? Also allein die MeToo-Bewegung, dass
Ja.
ganz anders heutzutage gesellschaftlich drauf geguckt wird auf das Thema. Natürlich immer noch ein riesengroßes Tabu, aber ein Gefühl von weniger Tabu als ich Teenagerin war. Dass wir einfach an einem Punkt sind, wo vielleicht auch die Gesellschaft bereiter ist und dass es überhaupt Anlaufpunkte gibt, ne, wie den Betroffenenrat, wie dass man online einfach so Infos findet zu Trauma und Aufarbeitung und so, wo ich mit Mitte 20 kaum was online gefunden habe, ne, und mir irgendwie 300 Seiten dicke Wälzer suchen musste. Und also gerade während ich mit dir rede, wird mir das gerade erst so klar, was da vielleicht auch einfach für ein gesellschaftlicher Shift zwischen deinem 18-Sein und meinem 18-Sein passiert ist. Und dann wird mir erst so ein bisschen klar, so, oh krass, und wie krass muss sich das für die Frauen anfühlen, die heute 50, 60, ne, oder euer ältestes Betroffenenratmitglied 64, wie das für die gewesen sein muss versus
Ja.
heute.
Ich glaube, also das war auch so ein Gänsehautmoment von mir, als wir, also der Betroffenenrat ist ja im Rahmen des Paktes gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen aufgestellt worden als quasi Betroffenenbeteiligung. Und wir haben da an einer Handlungsempfehlung für die Landesregierung mitgearbeitet in so verschiedenen AGs. Und da gab es quasi vorletztes Jahr im September eine große Veranstaltung, dass wir dann die Handlungsempfehlung an den Minister eben überreicht haben. Und da hat das Mitglied von uns, also sie hatte ein Gedicht vorgetragen, das sie vor 30 Jahren geschrieben hatte, mit dem Wunsch, eben wie sie sich die Welt vorstellt. In 30 Jahren, also quasi
Heute.
heute. Und das war so ein krasser Gänsehautmoment für mich, weil sie eben gesagt hatte, das, was ich mir alles gewünscht habe vor 30 Jahren, das ist heute. Und da geht mehr, aber so dieser Prozess und ich kann so frei über meine Sexualität sprechen oder das, was mir passiert ist, weil sie eben schon den Anfang gemacht hat, weil sie schon vorher aktivistische Arbeit geleistet hat. Und ich meine, ich habe nur einen ganz, 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 ganz kleinen Teil dazu beigetragen, wie es heute jetzt ist, aber sie hat das ja alles miterlebt und das war für mich so ein Wow, ja, doch. Da passiert etwas und es ist ein stetiger Prozess. Auch natürlich also gerade so in Traumatherapie oder Therapie allgemein. Manchmal hat man so Downs oder wo man sich denkt, okay, es geht gerade nicht weiter. Aber wenn man so im Großen und Ganzen schaut, habe ich schon das Gefühl, so, okay, da tut sich und bewegt sich was und es ist dieser positive Prozess. Und das war für mich so, oh cool, ja. In 30 Jahren will ich auch mal drauf blicken und sagen können, ja, das gefällt mir, was da passiert ist.
Ja, vielleicht wird es Zeit für ein Gedicht von dir. Dann gucken wir mal, was in 30 Jahren
Ja,
davon passiert ist.
vielleicht, ja.
Wow. Ja, das fühlt sich an wie ein ganz schön krasser Moment, ey.
Ja, und manchmal vergesse ich, dass wir, also das ist so unsere Lebensrealität, die eben sich damit beschäftigen, die betroffen sind, die ja irgendwie in diesem Bereich arbeiten. Und ich vergesse manchmal, dass da eigentlich aber trotzdem noch die Welt draußen ist. Und ja, dass es trotzdem noch viel Arbeit ist, was uns bevorsteht, aber man dann die ganzen Gesichter sieht und sich denkt, okay, man ist nicht alleine damit. Und ja, das motiviert einen dann, glaube ich, ganz, ganz dolle.
Ja. Wow. Krass. Danke fürs Teilen. Ich bin gerade selber ganz berührt.
Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Ananya. Im zweiten Teil, der übermorgen kommt, sprechen wir darüber, wie eigentlich genau die Arbeit als Betroffenenrätin aussieht, was Projekte dort anstehen, wie der Alltag aussieht, wie es eigentlich mit Anonymisierung und Sicherheit aussieht und noch viel mehr. Bis dahin.
Zweifeln, ganz egal wie schwer es war, wir sind los.